Deutschlandfunk, der Tag.
Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn hohe Funktionäre des NS-Staates in einer herrschaftlichen Villa in Berlin zusammensitzen und bei Kaffee und Cognac über millionenfachen Mord sprechen?
Ich weiß, dass die Herren zusammengesessen sind und haben hier eben in sehr unverblümten Worten die Sache genannt, ohne sie zu umschreiben.
Die Sache, das ist der Plan, möglichst die gesamte jüdische Bevölkerung in Europa auszulöschen. Millionen von Menschen. Und die Stimme, das ist die von Adolf Eichmann, der eine zentrale Rolle dabei spielte, diesen Plan ins Werk zu setzen, den Israels Geheimdienst später, 1960, in seinem Versteck in Argentinien aufspürte, der in Jerusalem vor Gericht gestellt, zum Tode verurteilt und 1962 hingerichtet wurde. Adolf Eichmann war Teilnehmer der sogenannten Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942, also heute vor genau 80 Jahren. Eine Weichenstellung auf dem Weg zum Völkermord und unser erstes Thema. Nach einem Jahr im Weißen Haus in Washington, außerdem eine Bilanz der bisherigen Amtszeit von Joe Biden. Besonders gut fällt sie nicht aus. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag. Ich bin Jasper Barenberg.
Wer die Villa betritt, die 1941 zum Gästehaus der SS wurde, hört in der Ausstellung das Geräusch einer Schreibmaschine. Auf einem Bildschirm erscheint der Text eines Einladungsschreibens von Reinhard Heydrich, Chef des Reichssicherheitshauptamtes, an 14 Vertreter des NS-Regimes, Reichsminister, Staatssekretäre, Funktionäre des Finanz- und Wirtschaftsapparates.
Da die zur Erörterung stehenden Fragen keinen längeren Aufschub zulassen, lade ich Sie daher neuerlich zu einer Besprechung mit anschließendem Frühstück zum 20. Januar 1942 um 12 Uhr Berlin am Großen Wannsee 56 bis 58 ein.
Wahrscheinlich kamen sie im Esszimmer der Villa zusammen. Hier liegt jetzt in Vitrinen das 15-seitige Protokoll über das Vorhaben eines Massenmords, verfasst in ministeriell-bürokratischer Sprache. Schockierende Lektüre für die Besucher.
So beginnt die Reportage meines Kollegen Sebastian Engelbrecht über die herrschaftlich auf einem Hügel mit Blick über den Berliner Wannsee gelegene Villa und das, was dort auf den Tag vor 80 Jahren stattgefunden hat. Hochrangige Vertreter des NS-Staates kommen dort für etwa anderthalb Stunden zusammen. Einziges Thema der Runde, die sogenannte Endlösung der Judenfrage, eine bürokratische Umschreibung für die Auslöschung der gesamten jüdischen Bevölkerung mitten im Krieg und überall in Europa, wo die NS-Herrschaft ihrer habhaft werden konnte. Mein Kollege Jürgen König hat sich mit dieser Konferenz und auch mit ihrer Bedeutung beschäftigt, verfolgt gerade zum Beispiel eine wissenschaftliche Tagung dazu in Berlin. Und wir können jetzt sprechen. Grüß dich, Jürgen.
Hallo, Jasper.
Jürgen, um uns der Sache zu nähern, wer kam in dieser Villa am Wannsee zusammen und was war der Anlass, was war der Zweck dieser Zusammenkunft, dieser Konferenz?
Also das waren 15 Männer, die da zusammenkamen. Das waren hochrangige Vertreter der Ministerien, sehr viele Juristen darunter, aus dem Innenministerium, Justiz, Auswärtiges Amt, aus der Reichskanzlei natürlich, Vertreter der Besatzungsbehörden in Osteuropa, Parteivertreter natürlich und dann Leute aus den Sicherheitsbehörden, insbesondere des SD, des Sicherheitsdienstes, der SS. Das waren Leute, die aus den Lagern heraus schon Erfahrung mit dem Morden hatten, man muss das so sagen, auch mit dem Massenmorden. Und der Anlass, der Zweck, es ging darum, die ja langfristig angelegte sogenannte Endlösung der Judenfrage, in Klammern durch Massenmord, das im Detail zu besprechen. Das heißt, es ging ausdrücklich darum, in Europa 11 Millionen Menschen umzubringen. Das galt es zu organisieren, zu koordinieren. Es ging dann auch darum, zum Beispiel die Opfergruppen genau zu unterscheiden, Priorisierungen vorzunehmen. Und bei all dem ging es wiederum zentral um die Frage, wer führt die Sache, wer hat die Federführung? Das war auch eine Machtfrage. Reinhard Heydrich, der Leiter des Reichssicherheitshauptamtes, er hat diese Machtfrage für sich entschieden. Er war von Hermann Göring schon im Juli 1941 mit der Organisation des Massenmords an den europäischen Juden beauftragt worden. Er ließ sich lange Zeit mit dem Einberufen dieser Konferenz. Er hat dann entsprechende Pläne ausgearbeitet und bekam dafür auch keinen grundsätzlichen Widerspruch.
Ich habe mir mal rausgesucht aus einem Kalenderblatt, was im Deutschlandfunk zu dem Thema gelaufen ist, eine Einlassung von Adolf Eichmann. Nachbarn, Teilnehmer dieser Konferenz, der ja später dann in Israel vor Gericht stand und zum Tode verurteilt worden ist. Und der hat in diesem Prozess etwas gesagt zum Charakter dieser Zusammenkunft. Das können wir uns mal anhören.
Die Ordonnanzen reichten während der ganzen Zeit Cognac oder andere Getränke. Nicht, dass etwa eine alkoholische Wirkung zustande gekommen ist. Ich will damit nur sagen, es war zwar eine offizielle Angelegenheit, aber doch wieder keine steife offizielle Angelegenheit, sondern wo am Ende alles durcheinander gesprochen hatte.
Also soweit die Erinnerungen von Adolf Eichmann an den Charakter dieser
Zusammenkunft. Kriegt man eine Gänsehaut, wenn man das hört.
Gänsehaut ist garantiert, du sagst es. Wenn es darum geht, was wissen wir eigentlich über diese Veranstaltung, dann gibt es eben kein Wortprotokoll. Also wir wissen nicht, was da wer im Einzelnen gesagt hat. Wir wissen aber, dass es eine Zusammenfassung gibt nach dem Protokoll von Adolf Eichmann, verfasst von Heydrich, den du schon erwähnt hast. Und in dieser Zusammenfassung gibt es quasi eine Schlussfolgerung, was jetzt das Ergebnis dieser Konferenz ist. Und das können wir uns jedenfalls einen Auszug davon auch nochmal anhören.
In großen Arbeitskolonnen unter Trennung der Geschlechter werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesen zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen.
Also wieder Gänsehaut garantiert, wenn man sich diese Sprache der Bürokratie anhört, in der es nur um ein einziges Thema geht. Wie organisiert man einen Mord von vielen Millionen von Menschen? Wenn man sich jetzt mit dieser Massenvernichtung der europäischen Juden in der NS-Zeit beschäftigt. Welche Bedeutung hat diese Zusammenkunft, hat diese Wannsee-Konferenz?
Also bei dieser Tagung jetzt in der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz, da wurde in vielen Redebeiträgen hervorgehoben oder für wichtig erachtet, diese Konferenz in einen historischen Kontext zu stellen. Es wurde immer wieder gesagt, dass diese Konferenz eben eine Vorgeschichte hatte. Als sie stattfand, da waren ja schon etwa 900.000 Jüdinnen und Juden ermordet worden. Man sich erinnert, seit dem Spätsommer 41 gab es bereits Massenerschießungen durch die Einsatzgruppen des SD in der besetzten Sowjetunion. Im April 40 hatte Heinrich Himmler schon den Bau des Konzentrationslagers Auschwitz angeordnet, das auch ausdrücklich als Vernichtungslager fungieren sollte. Im Mai kamen schon die ersten Häftlinge an. Ab Oktober 41 wurde dann ein weiteres Lager in Auschwitz gebaut. Das war als Arbeitslager für 100.000 Häftlinge gedacht. Also will sagen, die Bedeutung dieser Konferenz bestand darin, dass alles, was bis dahin bereits geschehen war, wie soll man sagen, all dem eine langfristige Systematik einzuverleiben.
Das heißt, es ist erstmal wichtig, auch festzuhalten, diese Konferenz markiert nicht etwa den Beschluss zum Völkermord.
Nein, überhaupt nicht. Der war wirklich ja schon früher ergangen, war in der NS-Ideologie ja auch nun wirklich schon sehr, sehr lange vorbereitet worden.
Mhm. Du hast die Konferenz angesprochen. Ich habe jetzt noch mal zur Kenntnis genommen, dass es ja offenbar über viele Jahre ganz unterschiedliche Deutungen über die Genese des Genozids gegeben hat. Also war diese Konferenz nun ein wichtiger Schritt hin zu der Vernichtung oder war sie quasi der Abschluss in der Entscheidungsfindung zum Genozid? Spielte das auf der Konferenz auch noch eine Rolle?
Ja, ich meine, im Grunde genommen muss man ja sagen, beide Deutungen schließen sich ja nicht völlig aus. Ich würde mehr zur ersten Lesart tendieren. Zunächst einfach, weil das mit dem Abschluss in der Entscheidungsfindung, das hat auch sowas, wie soll ich sagen, das delegiert die Entscheidung zum Mord an den Juden doch recht sehr eben an diese 15 Männer, die da im Januar 1942 zusammensaßen. Die Gesellschaft wird jetzt nicht völlig freigesprochen von Verantwortung, aber eben etwas schon. Es findet da so eine Distanzierung statt. Andererseits war es eben in der Entscheidung, obwohl nein, es war nicht der Abschluss in der Entscheidungsfindung, wenn ich jetzt so drüber spreche, die war längst gefallen. Es war eben nur die Konkretisierung und hin auch ja zur Systematisierung.
Kann man denn ungefähr sagen, was auf diese Konferenz folgte? Also welche Veränderungen es danach mit Blick auf die Verfolgung, die Ermordung von Juden gab?
Also die Folgen waren, dass über die absolute Entschlossenheit, sagen wir es so, der NS-Regierung, wirklich alles jüdische Leben auszurotten, bürokratisch, planmäßig, absolut kaltblütig, dass an dieser Entschlossenheit nicht der geringste Zweifel mehr bestand. Und dass die Massenvernichtung der europäischen Juden ja tatsächlich auch eine Systematisierung erfuhr und zu etwas wurde, was man eigentlich nicht anders als ja, ein industrielles Töten nennen kann. Das wurde damit erreicht.
Und dann noch zum Schluss die Frage, die ich jedenfalls interessant fand. Was wurde eigentlich aus den 15 Männern, die da zusammensaßen? Müssen wir vielleicht nicht jeden Fall behandeln, aber ein paar vielleicht? Wissen wir da einiges?
Ja, also bei einigen weiß man es. Also Eichmann hast du erwähnt, der wurde in Israel dann ja auch wirklich hingerichtet. Was mich frappiert hat, ich habe jetzt die Lebensläufe all der Beteiligten nicht wirklich im Kopf. Heydrich kam ja schon 1942 bei einem Attentat oder an den Folgen eines Attentats ums Leben. Was mich frappiert hat, ist doch etliche der Teilnehmer noch bis in die 70er, in die 80er Jahre hinein einfach sozusagen als ganz normale Bürger weiterlebten. Die hatten in Haft gesessen, waren irgendwann Anfang, Mitte der 50er Jahre begnadet worden und lebten dann teilweise noch Jahrzehnte weiter, auch in anderen Berufen teilweise. Das finde ich schon gespenstisch, wo man sich tatsächlich fragt, inwieweit oder warum hat eine Aufarbeitung dessen, ein sich bewusst machen dessen, was da passiert ist, warum hat das erst so spät wirklich begonnen, warum konnten die da zentral als Verwaltungsleute, sie waren ja an den Morden selber nicht beteiligt oder nicht unmittelbar beteiligt, warum die einfach ein ganz normales Leben weiterführen konnten. Man steht immer noch ratlos letztendlich daneben.
Es ist ja auch bezeichnend, weil es von der Konferenz ausgehend 1942 einen Ausblick gibt auf das, was dann später die sehr schwierige Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit angeht und die Vehemenz, mit der Täter eben verfolgt wurden oder zunächst eben nicht verfolgt wurden.
Genau, und hier muss man wirklich sagen, also eher nicht verfolgt wurden oder nicht gründlich genug. Also es wurden ja Haftstrafen ausgesprochen, aber eben nur 3, 4, 5 Jahre. Es gab Begnadigungen und ja, und dann lebten die, als wäre nie etwas gewesen, weiter.
Franklin D. Roosevelt, Lyndon B. Johnson, diese beiden großen Reformer der amerikanischen Gesellschaft sind die Vorbilder von Joe Biden. Mit ihnen möchte er als US-Präsident in einer Reihe stehen. Die Vereinigten Staaten grundlegend verändern, die amerikanische Mittelschicht retten und Amerikas Seele vor dem Gift von Donald Trump und seinesgleichen. Nach einem Jahr im Amt muss man allerdings nüchtern sagen, sehr weit ist Joe Biden dabei nicht gekommen. Warum? Darüber habe ich mit unserer USA-Korrespondentin Doris Simon gesprochen und auch darüber, dass er in der öffentlichen Meinung gerade alles andere als gut dasteht.
Absolut. Die Zahlen lassen da überhaupt keinen Zweifel. Die Amerikaner sind, wenn sie befragt werden, und das ganz unabhängig von ihrer Parteipräferenz, unzufriedener mit Joe Biden als Präsidenten als mit irgendeinem Präsidenten vorher, Ausnahme Donald Trump, nach seinem ersten Jahr. Die Zahlen sind ziemlich konstant mit einem Ausreißer in den 30er bei maximal noch 45% Zustimmung zu dem, wie und was er macht. Und 2/3 aller befragten Amerikaner haben zuletzt in einer Umfrage gesagt, der Zustand ihres Landes sei schlecht. So eine Aussage hat es zuletzt unter der Präsidentschaft von Jimmy Carter gegeben. Und das ist kein gutes Omen.
Warum ist die Zustimmung zu Biden derart abgerutscht und im Keller?
Sind meiner Meinung nach mehrere Dinge verantwortlich. Ein absoluter Tiefpunkt war der chaotische Abzug aus Afghanistan. Die ganzen Umstände des Abzugs, nicht der Abzug selber. Das hat so viele Menschen hier geschockt. Es gibt hier so viele Menschen, die irgendeine Beziehung in das Land haben. Die meisten, weil Verwandte oder Freunde eben in Afghanistan in der Armee waren. Und nach einem so langen Krieg so da wegzugehen, am Ende auch noch einmal mit einem schrecklichen Verlust durch ein Attentat, die Menschen auch dort so zurückzulassen, das hat wirklich ganz viele alte Wunden aufgerissen. Und das hat das Image des Präsidenten als Krisenmanager, wenn Menschen daran geglaubt haben, schwer beschädigt. Das andere ist, dass wir hier seit Monaten eine stark gestiegene Inflation haben und jeder, der irgendetwas kauft, egal was, merkt es. Die Preise haben wahnsinnig angezogen und das sind die Amerikaner nicht gewohnt. So schlimm war es seit Jahrzehnten nicht mehr. Und das überdeckt irgendwie alle anderen Dinge, die sich zum Besseren gewendet haben in diesem Jahr. Zum Beispiel, dass es jede Menge Jobs gibt. Überall an jeder Ecke kann man anfangen zu arbeiten und nicht mehr nur zu schlechten Mindestlöhnen. Die Löhne sind nämlich auch zum ersten Mal gestiegen und vor allem auch für die im unteren Segment der Einkommen. Alle diese positiven Veränderungen sind eben durch die teuren Benzinpreise, die teuren Preise im Supermarkt inzwischen überdeckt. Und die Sorge der Amerikaner, wie geht denn das weiter? Dazu kommt Covid. Der Präsident war ja angetreten, anders als Donald Trump, die Pandemie energisch zu bekämpfen. Und viele, die darauf gesetzt hatten, dass er energisch voranschreitet, sind enttäuscht. Es gibt zwar überall und auch gratis Impfstoff, jede Menge, jeder bekommt es, aber es gibt zum Beispiel keine Masken, keine Tests. Das fängt jetzt an. Die Regierung hat in den letzten Wochen da wahnsinnig viel Druck reingepackt, aber es ist fast unmöglich, gute Masken zu bekommen und für Tests muss man stundenlang anstehen. Und viele Leute sind damit eben enttäuscht.
Also die anhaltende Covid-Pandemie liegt den Menschen im Magen. Der chaotische Abzug aus Afghanistan war ein Schock für viele. Und die Inflation ist so hoch, dass die Leute das in ihren Portemonnaies merken. Das sind ja gute Gründe, nicht besonders zufrieden mit der eigenen Regierung zu sein. Springen wir zurück an den Anfang, als Joe Biden ins Weiße Haus eingezogen ist. Da hatte er große Pläne gehabt, eine ganze Reihe von wichtigen Reformen hat er und wollte er in Angriff nehmen. Aber auch da muss man sagen, unter dem Strich sind das jedenfalls nicht durchgängig Erfolgsgeschichten. Wo stehen wir bei diesen Reformen, die Joe Biden sich vorgenommen hat?
Ich würde vielleicht sogar sagen, da ist doch eine ganze Menge geschafft worden. Aber auch das kommt irgendwie nicht durch. Das hat, das sagte Joe Biden gestern in der Pressekonferenz, durchaus mit mea culpa. Das hat auch damit zu tun, dass die Regierung nicht gut erklärt hat, was sie tut und was sie getan hat und was sie vorhat. Wenn wir auf das letzte Jahr schauen, hat die Regierung Biden kurz nach Antritt schon ein billionenschweres Paket verabschiedet, um die Folgen der Pandemie abzulindern. Und wirklich jeder Bürger hat das positiv gespürt. Und es haben auch die Bundesstaaten, die Gemeinden, die genauso finanziell gestresst waren nach der langen Pandemie, die immer noch andauert, haben es auch gespürt. Es hat wirklich etwas gebracht. Dann kam im Sommer die Einigung auf ein großes Infrastrukturpaket. $1 Billion ist natürlich immer noch nicht genug, um die ganze marode Infrastruktur, Schiene, Straße, Brücke und anderes in den USA zu reparieren. Aber es ist das Größte seit der Zeit von Eisenhower in den 50ern. Das ist ein Erfolg und Joe Biden hat genau das geschafft, was er immer gesagt hat. Er hat es gemeinsam mit den Republikanern hinbekommen. Nicht mit allen, aber mit einigen der Senatoren. Mhm. Aber und in Umfragen kam das auch immer gut an. Aber der Erfolg hält da nicht an. Dagegen die Misserfolge, wie zum Beispiel das Paket mit den Sozialreformen, mit den Maßnahmen gegen den Klimawandel, das hängt immer noch fest. Da sagte er gestern, notfalls wird das in kleinen Tranchen versuchen zu verabschieden. Und die Wahlrechtsreform. Die Wahlrechtsreform, die das Ziel hat, bundesweite Standards für alle Bundesstaaten zu schaffen, für freie und faire Wahlen und dafür, dass man nicht nachträglich die Wahlergebnisse fälschen kann. Die ist gestern zum x-ten Mal wieder gescheitert. Und das machen vor allem, wie auch bei den Sozialreformen und bei den Maßnahmen gegen den Klimawandel, die Aktivisten der Partei Biden zum Vorwurf, dass er da nicht genug Energie reingesetzt hat. Und es macht ihm auch die Basis der schwarzen Wähler zum Vorwurf. Die haben nämlich Joe Biden auch deswegen so stark gewählt, weil sie gehofft haben, dass er etwas tun wird in Sachen Wahlrecht.
Also Licht und Schatten hast du beschrieben und die Bilanz gar nicht so schlecht, wie man vielleicht jetzt an diesem Jahrestag jetzt erstmal denken würde. Wenn es darum geht, um die Dinge, die noch nicht so geklappt haben, die noch hängen, die noch feststecken, dann müssen wir über die knappen Mehrheiten insgesamt im Kongress reden. Dann müssen wir über einige wenige Senatoren sprechen, die nicht mitziehen und auch über Konflikte innerhalb der Demokraten, die dem Präsident das Leben selbst schwer machen. Dass sozusagen die Voraussetzungen auch recht schwierig sind für große Reformen, für große Erfolge.
Das ist genau so. Es war von Anfang an klar, es gibt eine hauchdünne Mehrheit. Im Senat steht es 50-50 und die hauchdünne Mehrheit ist die Vizepräsidentin, wenn sie mitstimmt. Da müssen aber alle demokratischen Senatorinnen und Senatoren an Bord sein. Das wusste Joe Biden von Anfang an und das ist im Augenblick auch das große Problem, weil eben bei den zwei letzten Vorhaben, von denen ich gesprochen habe, die Sozialreform, die Maßnahmen gegen den Klimawandel und die bundesweiten Standards für freie und faire Wahlen, da sind es zwei Senatoren, der Senator Joe Manchin aus West Virginia und Kirsten Sinema aus Arizona, die da nicht mitgehen wollen. Beim einen Sozialreformen und Maßnahmen gegen den Klimawandel vor Wahlen, weil ihnen das zu viel ist, weil ihnen das, nennen wir es einfach mal, zu links ist. Zu sehr auch in Manchins Fall gegen die Interessen der Kohle- und Gasbranche und anderer. Bei Sinema ist es zum Teil die Pharmabranche. Aber nicht nur das. Sie sagen eben, ihre Wähler sind nicht für einen so linken Kurs. In den USA ist das, was Biden vorhat, mit bezahlter Elternzeit, bezahlter Krankenzeit, mit einer Art Kindergeld, was es bislang in dieser Form nicht gibt. Das sind unerhörte Maßnahmen. Das ist nicht wie bei uns in Europa. Die beiden sagen jedenfalls, das geht nicht mit ihren Wählern, deswegen sind sie dagegen. Und bei dem Wahlrecht sind sie nicht gegen freie und faire Wahlen, sondern sie möchten die Senatsregeln nicht ändern, den Filibuster, der verhindert, dass mit einer hauchdünnen Mehrheit abgestimmt werden kann, weil sie sagen, unser Land braucht mehr Entscheidungen gemeinsam mit den Republikanern. Aber das natürlich ist auch ein Problem, weil die Republikaner nicht so sehr auf gemeinsam bislang aus waren. Tatsache ist, die Partei selber ist sehr groß, ist sehr heterogen. Das geht wirklich von linken Sozialisten wie Bernie Sanders bis eben zu Demokraten wie Joe Manchin. Und das blockiert im Augenblick die Agenda des Präsidenten. Und nicht nur im Augenblick. Ich glaube, was dazu kommt, ist, es blockiert eben seit Monaten die Agenda. Seit Monaten bewegt sich da nichts. Und das verstärkt diesen Eindruck, nichts geht voran. Und der Präsident konzentriert sich nicht auf die wichtigen Dinge. Das ist der Eindruck, den viele Wähler haben. Eben die Inflation, die Preissteigerung, was nur zum Teil stimmt, weil die Regierung da doch versucht, gegenzusteuern, auch mit Hilfe der Notenbank.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann war doch eigentlich das politische Kalkül, jetzt mal von den tagesaktuellen Krisen und Konflikten abgesehen, dass Joe Biden mit diesen Reformprojekten ins Weiße Haus einzieht, dass er sie durchgeboxt bekommt und dass das dann die Voraussetzung dafür ist, dass A, Amerika sich grundlegend verändert, aber dass B, auch die Demokraten die gute Chance haben, bei den nächsten Wahlen, und die stehen ja im November an, wieder einen Erfolg zu erringen. Muss man sagen, das Kalkül ist einfach nicht aufgegangen und wird auch nicht aufgehen mit der Folge, dass die Zwischenwahlen in die Grütze gehen?
Beim ersten Schritt würde ich sagen, ganz bestimmt, genau dieses Kalkül ist nicht aufgegangen. Joe Biden ist Risiko gefahren und es hat nicht geklappt für ihn. Der Plan war aus seiner Sicht sicher nicht schlecht. Covid in den Griff bekommen, die großen Reformen auf den Weg bringen, damit etwas haben, womit man antreten kann in den Midterm-Wahlen, wo die Wähler sehen, es tut sich etwas für uns. Aber es sind eben Dinge dazwischen gekommen. Die Pandemie geht nicht so einfach weg. Die Inflation ist gekommen. Viele sagen, wegen der ersten großen Maßnahmen, die Biden ergriffen hat. Andere halten dagegen. Und ja, es wird schwierig bei den Midterm-Wahlen, weil eben bis jetzt in der letzten Zeit Erfolge fehlen. Und wenn sich da nicht bald etwas ändert, sieht es auch wirklich sehr schlecht aus im November.
Das war der Tag an diesem 20. Januar 2022. Danke fürs Hören. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.